ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Im Bach-Kanal präsentieren wir weiterhin Bach-Episoden. Also wir erzählen Bachs Biografie mit vielen Blicken auf sein Umfeld. Und da halten wir uns heute weiterhin in Mühlhausen auf. In der heutigen Folge wollen wir auf die stolze Musikgeschichte von Mühlhausen blicken und haben, ich will mal wirklich sagen, ungewöhnlicherweise mit einem Marsch unseren Podcast begonnen. Wir sind ja eigentlich nicht so Militaristen, aber der passt hier ganz gut, komponiert von Philipp Heinrich Erlebach im Rahmen einer Huldigungsmusik für den Kaiser Joseph I. 1705 in Mühlhausen erst aufgeführt. Michael, das klingt jetzt ein bisschen verwirrend, ja? Also erstens, dass hier ein Kaiser, der eigentlich in Wien residiert, ins Spiel kommt und dann Erlebach, der in Rudolstadt Kapellmeister ist, der ist jetzt plötzlich in Mühlhausen. Wie kommt das?
Ja, lieber Werner, da stellst du genau die richtige Frage. Also wenn man jetzt mal auf die Landkarte schaut, wenn man von Mühlhausen eine Linie in Richtung Wien zieht, könnte es sein, dass Rudolstadt gar nicht so weit weg von der Linie ist. Ist zumindest schon so ein bisschen in Richtung Wien. Nein, jetzt mal im Ernst, der ganze Grund ist der, wir hatten es ja schon gesagt, Mühlhausen ist eine freie Reichsstadt, das heißt, sie untersteht direkt dem Kaiser. Und 1705 hatte ja das Heilige Römische Reich deutscher Nation einen neuen Kaiser bekommen. Joseph I. hat den Thron bestiegen, nachdem sein Vater Leopold I. gestorben war. Und jetzt war es natürlich üblich, dass all die Reichsstände ihre Huldigung ablegten vor dem Kaiser. Und das betraf natürlich im Besonderen auch die freien Reichsstädte. Und nun konnte aber der Kaiser halt nicht überall hinfahren. Und dann hat er seinen, ich nenne ihn jetzt einfach mal Spezi, den Graf Albert Anton von Schwarzburg-Rudolstadt, statt seiner nach Mühlhausen geschickt, um die Erbhuldigung durch die freie Reichsstadt ablegen zu lassen. Und wahrscheinlich, damit man sicher gehen konnte, dass das eben auch eine angenehme Mucke wird, hat er seinen Kapellmeister, den Erlebach, gleich mitgebracht, der eben diese Musik anlässlich der Mühlhäuser Erbhuldigung komponiert hat. Ich denke, dem Johann Georg Ahle, was ja der Organist an der Blasiuskirche war und sagen wir mal der heimliche städtische Musikdirektor, dem wird das vielleicht nicht so geschmeckt haben, aber am Ende, der Kaiser ist der Chef und wenn der Graf zu Schwarzburg-Rudolstadt sein in dem Fall Vertreter gewesen ist, dann hat er natürlich bestimmt, was los ist.
Gut, da haben wir das immerhin geklärt, aber Erlebach ist ja dann auch wieder abgezogen. Und
Hofkapelle hat er auch gleich mitgebracht. Ja, ja
auch also, noch.
Ja.
Also so eine kleine Demütigung für die Musiker in Mühlhausen.
Wir wissen es nicht.
Um das wieder wettzumachen, sprechen wir jetzt viel über die Musiker in Mühlhausen. Und diese Stadt, wenn wir ein bisschen zurückblicken, hat 1557 die Reformation vollzogen. Und seitdem war im Grunde diese Konstellation, es gibt zwei große Kirchen, Marienkirche, Blasiuskirche, aber die Blasiuskirche war schon so etwas wie das musikalische Zentrum, kann man das sagen?
Also es sieht stark danach aus. Ich weiß nicht, ob wir es so eindeutig sagen würden, wenn dort Bach eben nicht mal das Jahr gewirkt hätte. Aber es spricht schon vieles dafür, was man auf jeden Fall sagen kann. Die Blasiuskirche ist der Sitz des Superintendenten, also des kirchlichen Oberhaupts der Freien Reichsstadt Mühlhausen. Die Marienkirche ist allerdings die Ratskirche. Also dort geht der Stadtrat, also die weltliche Regierung, hin. Wobei man sich das jetzt auch nicht so schematisch vorstellen kann. Also wahrscheinlich hatten die ihre Sitze da wie dort. Die Marienkirche ist aber trotzdem insofern eine große traditionelle Kirche. Auch die hatte schon ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel. Thomas Müntzer hat dort gepredigt. Das war seine Kirche. Blasius Kirche hatte auch schon vor Johann Sebastian Bach bedeutende Musiker. Johann Georg Ahle, sein Vater Johann Rudolf Ahle. Noch etwas weiter zurückgeschaut. Joachim von Burg war dort Kantor 1566 bis 1610. Den kennt man deshalb in der Musikgeschichte, weil er eine der ersten mehrstimmigen deutschen Passionsvertonungen vorgelegt hat.
Das ist also Musik jetzt mal grob gesagt um 1600 und wirklich sehr früh für deutschsprachige Passionsvertonungen. Ja. Hören wir mal rein. Ja, der Chor singt hier im Grunde die gesamte Passionsgeschichte. Das war also ein Auszug aus der Johannespassion von Joachim von Burg. Und dieser von Burg oder Aburg wird er auch manchmal genannt, ist im Grunde ein Amtsvorgänger von Johann Sebastian Bach. Hat sich etwas länger als Bach aufgehalten in dieser Stadt.
Ja.
Und wenn wir weiter vorangehen jetzt im 17. Jahrhundert, dann erleben wir natürlich auch dort diese große Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges. Aber Mühlhausen als freie Reichsstadt spielt auch eine besondere Rolle, weil es mal Gastgeberstadt war eines Kurfürstentages. 1627 war das und da gab es auch Musik.
Da gab es auch
und zwar
Musik.
Prominente und Musik.
Mein Kurfürstentag klingt jetzt so wie abends alle angereist, nächsten Tag verhandelt, einen Tag drauf wieder abgereist. Ja, dieser Kurfürstentag dauerte vom 4. Oktober bis zum 5. November, ja, also ein guter Monat. Und da waren die Kurfürsten des Reiches in Mühlhausen zu Gast. Und da hat sich der sächsische Kurfürst nicht lumpen lassen. Er kam mit seiner Hofkapelle Heinrich Schütz im Gepäck und sein berühmtes Konzert, merkörig, Da Pacem, Schützwerkeverzeichnis 465, ist dort entstanden. Und wer weiß, was dort noch alles so an Musik dann passiert ist. Ja, wollen wir da auch mal reinhören?
Finde ich auch ganz schön, weil man in diesem Stück mitbekommt, dass Schütz es wirklich für diesen Anlass komponiert hat. Denn die einzelnen Kurfürsten werden da angesprochen, dass sie möglichst eben für Frieden sorgen sollen. Da Pacem Domine und dann werden die einzeln erwähnt. Wir hören mal einfach ein Stückchen rein. Großartiges Stück.
Hochpolitisch in dem Augenblick.
Lieber Sachsen, lieber Wien.
Solche Musik wünscht man sich manchmal für heutige politische Treffen, ja, dass das also auch noch ein Auftragswerk gibt, was den Politikern so ein bisschen ins Gewissen spielt. Die werden also hier aufgefordert, mal sich anzustrengen, dass es Frieden gibt. Aber es hat auch damals noch fast 20 Jahre gedauert.
Sag das bitte nochmal in Zeitlupe und auf allen Kanälen.
Ja. Wer hört schon auf uns? Na gut. Das war also Heinrich Schütz, 1627, auch in Mühlhausen beim Kurfürstentag. Da haben wir schon ein bisschen in die Vergangenheit geschaut. Wenn wir jetzt auf die unmittelbare Zeit, bevor Johann Sebastian Bach nach Mühlhausen kam, schauen, dann sehen wir dort vor allem eine Familie, die Familie Ahle, Johann Rudolf und Johann Georg Ahle. Was ist zu denen noch zu sagen? Richtige Mühlhäuser, ne?
Genau, also die gehören zur DNA Mühlhausens. Ja, wir hatten es ja, glaube ich, in der ersten Sendung zu Mühlhausen auch schon gesagt. Das sind die Bachs von Mühlhausen, weil sie wirklich das 17. Jahrhundert bestimmt haben. Der alte Ahle, also Johann Rudolf Ahle, Mitte des 17. Jahrhunderts hervorgetreten durch seine wunderbare geistliche Konzertesammlung mit dem schönen Titel Neu gepflanzter thüringischer Lustgarten. Können wir auch gleich mal noch reinhören. Ja. Vielleicht, weil das wirklich prächtige Musik ist. Die waren beide sehr verankert in der Stadt, waren zeitweise Bürgermeister gewesen, also top vernetzt und wahrscheinlich, muss man schon sagen, im Nordwesten Thüringens damals die berühmtesten Komponisten. Neu gepflanztes thüringisches Lustgärtlein. Was hören wir?
Fürchtet euch nicht, das passt, glaube ich, auch ganz gut. Ja, der Titel dieser Sammlung klingt ein bisschen nach Landesgartenschau, ja, neu gepflanzter thüringischer Lustgarten, aber es gibt ja häufig solche blumigen Titel im Barock und ich finde das immer sehr schön, ich amüsiere mich da immer gerne drüber, denn es meint ja sehr Positives. Das war also eine Komposition von Johann Rudolf Ahle, das ist nochmal der Vater des Vorgängers von Johann Sebastian Bach. Also Johann Rudolf, auch Johann Georg, sein Sohn, waren an der Blasiuskirche. Deswegen nochmal die Frage, was bedeutete das jetzt für Bach, als der dort als ganz junger Mann hinkam? Kam der also praktisch in eine Chefposition?
Ja, also auf jeden Fall war er an der Orgel der Chef. Inwiefern er dort wirklich auch Einfluss hatte auf eine Figuralmusik, sowohl in Blasius als in Marien, und zwar was den regulären Gottesdienst betrifft, Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil Bach, können wir ja schon mal spoilern, geht ja praktisch nach einem Jahr schon wieder. Und da gibt es dieses große Abschiedsgesuch, wo er genau diesen Punkt anspricht und sagt, es hat sich hier gerade für ihn nicht fügen wollen, eine wohlregulierte Kirchenmusik Gott zu Ehren aufzuführen, obwohl er sich dafür einen besonderen Vorrat auch an Noten angelegt hat. Und zwar nicht nur eigene Noten, sondern eben offenbar wirklich den Anspruch hatte, hier der Kirchenmusikdirektor eben auch jenseits von der Orgelbank zu sein. Und ob das jetzt heißt, da war der Kantor neben ihm dann vielleicht in dieser Sache doch wichtiger oder es hat gar nicht diese jeden Sonnen- und Festtag ertönte Figuralmusik gegeben, das ist ein bisschen schwierig zu entscheiden. Und dennoch, würde ich sagen, sind die Organisten der Blasiuskirche die heimlichen Musikdirektoren, weil sie eben doch zu den ganz repräsentativen Anlässen der Stadt, und wir kommen ja jetzt gleich auf die Ratswahlmusik, eben diejenigen sind, die die Noten zu Papier bringen. Eben nicht der Kantor oder der Organist der Marienkirche. Ich meine, die beiden Kantoren, sowohl von Marien als auch von Divi Blasii, sind zugleich Lehrer am städtischen Gymnasium. Ob das jetzt wirklich in Sachen Musizierpraxis oder auch Komposition irgendwie die hellsten Kerzen auf der Torte waren, eher unwahrscheinlich. Das sind Namen, die uns heute wirklich alle überhaupt nichts mehr sagen. Ja, und deswegen würde ich schon sagen, nach Lage der Dinge, auch eben weil die Ahles, also Johann Georg, Bachs unmittelbarer Vorgänger, aber auch dessen Vater, die gleiche Position hatten und eben doch als die Musikdirektoren der Stadt wahrgenommen worden sind, ohne so zu heißen, würde ich das Bach jetzt auch alles zugestehen. Mhm. Auch wenn er hinten raus sagt, irgendwie hat es mit dieser Figuralmusik als reguläre Pflicht in Mühlhausen nicht so richtig geklappt.
Ja, das ist ja dann immer auch so eine Eigenaussage, nicht?
Und vielleicht braucht es ja auch eine Ausrede, ne? Warum man jetzt nach einem Jahr wieder geht, das werden wir später vertiefen, weil das war schon auch ein, würde man sagen, ein ganz schöner Affront, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja in diesem einen Jahr der Bach durchaus mit dicken Forderungen dem Stadtrat gegenübergetreten war und der Stadtrat eigentlich immer geliefert hat. Und jetzt ist nur Bach dann ganz schnell derjenige gewesen, der eben nicht mehr liefern wollte, sondern sich nach Weimar verdrückte. Ja. Aber jetzt sind wir erstmal in Mühlhausen.
Wir sind auch in Mühlhausen. Wir machen in der nächsten Folge ganz viel über diesen doch recht schnellen Abschied dann von Bach aus Mühlhausen. Eine Frage noch, und das finde ich wirklich auch schon bezeichnend. Bach hatte offenbar die Möglichkeit, schon Schüler zu haben in Mühlhausen. Und Schüler bedeutet ja auch, dass man dann gleichen Vertreter hat, wenn die gut genug sind. Also das gab es auch.
Das gab es auch. Ich meine, Bach hatte gute Gründe dafür, weil er ja auch jenseits seiner Pflichten in der Blasiuskirche auch noch ein paar andere Verantwortungen hatte. Es ist zum Beispiel überliefert, dass er Orgeldienste an der sogenannten Brückenhofkirche auszuführen hatte. Mühlhausen hat ja sehr, sehr viele kleine Dörfer noch ringsherum, die noch zum Stadtgebiet gehören, aber eben doch eigenständige Gemeinden haben. Und da füllt Bach bestimmte Dienste mit aus, ist dort anscheinend auch mal dabei, wenn mal eine Orgel geprüft wird oder eingeweiht wird. Und da ist es natürlich gut, je mehr Pflichten man hat, man kennt das, wenn man praktisch eine Person hat oder mehrere idealerweise, auf die man sich verlassen kann. Und wir können tatsächlich schon Namen belegen für diese frühe Zeit, die bei Bach studiert haben. Also einer der frühesten Schüler, auch schon in der Mühlhäuser Zeit, ist Johann Martin Schubart, nicht Schubert, sondern Schubart. Der geht dann mit ihm nach Weimar und der wird dann auch 1718 in Weimar seinen Nachfolger als Hoforganist.
Also schon in so frühen Zeiten gab es Schüler, ja, der wird ja nicht viel jünger gewesen
sein. Und mit
sein
denen als verdient man ja auch nochmal richtig Geld. Ja, ja. Also wir haben ja so teilweise Tarife dann aus der Weimarer Zeit oder aus der Leipziger Zeit belegt, die da der Bach verlangt. Und das kommt schon fast einem regulären Jahresgehalt eines Organisten gleich, was man da praktisch vom Schüler verlangen kann. Klar, wenn der jetzt im eigenen Haushalt gelebt hat und dann freie Kost und Logis hatte, relativiert sich das alles so ein bisschen. Aber dennoch ganz, ganz wichtige Einnahmequelle.
In Arnstadt, das haben wir ja oft genug jetzt auch strapaziert in den Episoden, gab es große Auseinandersetzungen mit den Vorgesetzten. Sowas ist aus Mühlhausen nicht bekannt, oder?
Na, jedenfalls nicht durch, sagen wir mal, direkte Aufarbeitung von irgendwelchen Vorfällen. Also es gibt jetzt keine Protokolle, wo irgendwie Bach verhört wird, weil er sich mal wieder mit jemandem geprügelt hat. Aber ich sage es jetzt nochmal, dieses Abschiedsgesuch, wo er einfach sagt, es hat sich nicht fügen wollen, dass ich eben auch in der Figuralmusik da irgendwie regulär Woche für Woche glänzen konnte. Dem entnehme ich schon, dass es offenbar da Hudeleien gab, Diskussionen gab. Und nun ist ein bisschen die Frage, haben es ihm die anderen Musiker verdorben oder hat es eben der Stadtrat nicht gewollt? Waren das Kompetenzstreitigkeiten?
Oder wollte Bach einfach zu viel auf einmal?
Natürlich das auch. Ne? Wir haben allerdings belegt schon einiges in Sachen Streitigkeiten in Mühlhausen, aber Bach ist eher Betrachter. Also es gibt große theologische Auseinandersetzung zwischen dem Superintendenten, Sitz an der Blasiuskirche, Johann Adolf Frohn oder Frohne, und dem Oberpastor der Marienkirche, Georg Christian Elmer, der auch offenbar der Spezi Bachs ist und ein ganz orthodoxer Lutheraner. Der Frohne, der war eher so pietistisch angehaucht, und die haben sich große Debatten geliefert, auch in gedruckten Schriften. Zugleich muss es so gewesen sein, dass der Meckbach, also derjenige Bürgermeister, der da ganz maßgeblich war, dass Bach in Mühlhausen angestellt wurde, für den Bach Kantate 150 komponiert hat, der hatte offenbar große Auseinandersetzungen mit einzelnen Zünften. Also da war schon Druck auf dem Kessel. Aber nach Lage der Dinge ist jetzt mal Bach hier nicht buchstäblich der Prügelknabe oder derjenige, der jetzt also für Aufruhr sorgt, auch jenseits der Orgelbank.
Gut, da bin ich ein bisschen beruhigt. Das scheint ja auch ein gewisser Reifungsprozess zu sein, ja, dass er so sagt, jetzt muss ich auch ein bisschen seriöser hier wirken, um auch was zu erreichen. Und das erreicht er ja auch. Haben wir dann in der nächsten Folge genauer. Großer Höhepunkt in Mühlhausen im Jahresablauf damals ist die Ratswahl. Immer am 4. Februar wird sie vollzogen in St. Marien, weil du schon gesagt hast, Sitz des Stadtrats, Ratskirche. Aber die Musik wird nochmal wiederholt dazu in der Blasiuskirche, finde ich auch eine schöne Angelegenheit. Und das war für Bach doch eigentlich die Chance, jetzt nochmal so richtig an die Spitze zu gehen in Mühlhausen.
Ja, absolut.
Nach einem halben Jahr so etwa im Amt.
Ja. Und er hat die Chance genutzt. Ja. Also, ich meine, wir sind ja ganz froh, dass wir diese Kantate haben, die sogenannte Mühlhäuser Ratswahlkantate.
Gott ist mein König.
Gott ist mein König, ein knapp halbstündiges Stück, was vor allem in der ganzen Besetzung opulentest ist. Also alles, was spielen konnte, spielt. Also großer Blechsatz, ganz viel farbiges Holz. Eigentlich eine Dreichörigkeit teilweise in dem Stück. Alles, was geht. Man muss sagen, dass er da mit einfach der Größe der Komposition jetzt die Mühlhäuser nicht unbedingt geschockt hat. Weil alles, was wir wissen zu diesen Ratswahlgottesdiensten der vorangegangenen Jahre oder Jahrzehnte, deutet auch immer auf riesenhafte Nummern hin. Wir haben zum Beispiel aus dem Jahr 1705 einen Bericht über den Ratswechsel, und da wird beschrieben, dass eben Johann Georg Ahle auch seine Ratswahlmusik aufgeführt hat, also wieder der Organist der Blasiuskirche, und die hätte eine ganze Stunde gedauert. Ja, also das ist sogar noch mal deutlich länger als diejenige von Bach. Also das bedeutet aber, dass offensichtlich zu diesem Termin eben auch musikalische Prachtentfaltung erwünscht war. Und insofern war das für den Bach hier die Chance, mal so eine richtige Kür abzulegen. Und naja, wer dieses Stück kennt, weiß sofort, er hat sie genutzt. Also er hat hier ins ganz, ganz hohe Regal gegriffen, würde ich jetzt mal sagen. Und es klingt schwer nach so einem Stückchen Lübeck.
Kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen, was Lübeck, also Buxtehude auf Deutsch?
Ja, genau.
Also, das liegt ja nicht lang zurück.
Das liegt nicht lang zurück, dass Bach einfach 3 Jahre zuvor da eben in Lübeck diese fast 4 Monate dort gewesen ist, die buxtehudischen Abendmusiken miterlebt hat, die offenbar auch mit so großartigen, mehrchörigen Besetzungen arbeiteten. Und wir sagen gemeinhin, dass hier sicherlich in diesem Stück vielleicht das, was er da in Lübeck erlebt hat, noch am ehesten verarbeitet wurde. Die anderen frühen Bach-Kantaten, die definitiv in die Mühlhäuser Zeit gehören, die zeichnen sich ja durch exzellente Satztechnik aus, aber nie durch eine opulente Besetzung. Das ist oft nur Streicher, oder im Actus Tragicus hat man die Blockflöten noch, oder mal, was weiß ich, noch ein Fagott. Aber jetzt ansonsten ist es jetzt nicht der große, opulente Klangapparat. Das haben wir dann erst in den Weimarer Kantaten. Naja, und dann auch die Tatsache, das macht ja die Ratswahlkantate auch nochmal besonders, dass der Stadtrat sie sogar drucken ließ. Und zwar eben nicht nur im Text, sondern auch in den Noten. Zeigt ja, dass offensichtlich diese Musik nicht nur repräsentiert hat, sondern auch repräsentieren sollte, auch dokumentieren sollte. Man druckt sowas, weil man sicherlich auch irgendwie in die Welt heraus schicken will, vielleicht auch nach Wien, dem Kaiser als Belegexemplar. Ja, ob die das dort jemals aufgeführt haben, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist tatsächlich nach Lage der Dinge jedenfalls die einzige erhaltene, gedruckte Bach-Kantate, die wir haben. Wir haben keinen Beleg dafür, dass aus der Weimarer Zeit oder aus der Leipziger Zeit je eine Kirchenmusik von Bach nochmal gedruckt worden wäre.
Und zugleich ist es die allererste gedruckte Publikation von Johann Sebastian Bach, obwohl man hier ja sagen muss, er hat das nicht selbst veranlasst, sondern ganz sicher der Rat der Stadt. Und es folgen noch 2, und das ist jetzt besonders interessant, die wir leider nicht kennen, weil sie verschollen sind. Also wir dürfen doch annehmen, dass er auch in den nächsten Jahren noch komponiert hat.
Na, wir dürfen das deswegen annehmen, weil in den Ratsrechnungen zu Mühlhausen tatsächlich für das Jahr 1709 eine Auszahlung an Bach vermerkt ist, an den Hoforganisten in Weimar, für die Musik zum Ratswechsel. Mhm. Also man hat ihn jetzt ja drauf, obwohl er jetzt inzwischen in Weimar war, wieder beauftragt. Ganz offensichtlich, weil man seinem Nachfolger, übrigens ein Verwandter, ein Cousin, offenbar nicht so eine Pracht zutraute.
Ja. Mhm.
Nur mal also sicher, hat ja. Bach wieder komponiert und es ist auch anhand dieser Rechnungseinträge nachweisbar, es wurde wieder gedruckt. Und das wäre natürlich der Jackpot, wenn dieser Druck nochmal irgendwo auftauchen würde.
Mhm. Irgendwo. Könnten wir da vielleicht nochmal ein bisschen suchen. Ich fände das so wichtig, dass wir
dieses liebe Hörerinnen und Hörer,
in Mühlhausen und Umgebung.
Überall, ja. Was mich immer so ein bisschen skeptisch stimmt, also von der erhaltenen Mühlhauser Ratsbeikantate Gott ist mein König, sind zwei Druckexemplare erhalten. Die sind beide aus Bachs eigener Bibliothek überliefert. Daneben ist noch nichts aufgetaucht. Und das verwässert jetzt nicht unbedingt die Chancen, würde ich sagen.
Ja.
Für das Jahr 1710 ist dann sogar nochmal belegt, dass eben der Herr Bach die Ratswahlmusik komponiert hat. Wobei hier unklar ist, streng genommen ist es der Weimarer, also Johann Sebastian. Oder hatten sie inzwischen jetzt mehr Zutrauen gefasst zu seinem Amtsnachfolger. Das war übrigens, um es jetzt genau zu machen, Johann Friedrich Bach, 1682 in Eisenach geboren, ein Sohn vom Eisenacher Stadtorganisten. Mhm. Also war genau genommen gar kein Cousin, sondern das ist dann wahrscheinlich Cousin zweiten Grades. Ja? Also wir sagen heute gerne Großcousin, aber das ist, glaube ich, gar nicht der richtige Terminus. Anyway.
Also ein Verwandter, der sogar älter ist als Johann Sebastian Bach selbst.
Aber wollen wir denn nochmal in die Mühlhäuser Ratswahlkantate, in die erhaltene hineinhören? Ich weiß nicht, wie geht's dir? Was sind so deine liebsten Momente?
Na, ich mag schon sehr die Außensätze, wo es so richtig knallt. Also vielleicht wollen wir den Eingangschor uns anhören? Oder?
Das machen wir, weil da auch diese Mehrchörigkeit sich so richtig zeigt. Auf der anderen Seite, man muss ja wirklich sagen, also in diesem Stück zieht Bach alle Register.
Ja,
es gibt dann auch diesen Moment, wo er selber, finde ich, seine Signatur komponiert, der Satz mit Obligato Orgel. Ja, das hat es wahrscheinlich in Mühlhausen so auch noch nie gegeben. Dann diese textlichen Anspielungen auf diesen alten Bürgermeister Strecker, ich bin nun 80, herrliche Arie. Dann natürlich die Turteltaubennummer. Mhm. Oh, ja, wenn dann plötzlich wirklich im Holz man die Tauben Kurren hört. Mhm. Großartig, aber wir machen den Eingangssatz.
Und wir verweisen natürlich darauf, dass es einen ganzen kompletten Podcast zu dieser Kantate schon gibt, wo wir die Sätze auch einzeln vorgespielt haben. Aber jetzt Eingangschor. Ja, so stellt sich also Bach am 4. Februar 1708 in Mühlhausen der Bürgerschaft vor, musikalisch, und das wird niemand so schnell vergessen haben, denn man darf davon ausgehen, das war sofort Startgespräch. Und am Sonntag drauf, das war übrigens der Tag später, wenn ich nicht irre, ist es ja nochmal in der Blasiskirche aufgeführt worden, also das kannte dann jeder wahrscheinlich. Das haben die Turteltauben von den Dächern wahrscheinlich
gepfiffen. Von den Mühlhäuser Dächern.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.